SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Vielleicht haben Sie die Plakate in den letzten Tagen gesehen. Stand drauf, Katzen würden Klima wählen. Mit diesem Aufdruck hat Fridays for Future Saarland zum Klimastreik aufgerufen. In vielen deutschen Städten wird heute schon protestiert. Ja, wirklich viele tausende Menschen auf der Straße. Auch auf dem Saarbrücker Landwehrplatz gibt es eine Kundgebung. Vor wenigen Minuten ist die gestartet. Meine Kollegin Lena Schmidtke ist vor Ort, beobachtet das Ganze für uns. Lena, was ist denn da los?
Ja, ich sehe hier auf jeden Fall viele große, bunte Fridays for Future Flaggen rumschwingen. Dann werden viele Plakate natürlich hochgehalten, wie sich das für eine Demo gehört, mit Aufschriften wie Klima wählen oder auf einem hier steht, die Erde lebt alleine prima, wir brauchen gutes Klima. Also es sind viele Privatleute natürlich da, Leute vom Bund sind mit dabei oder die Omas for Future. Gleich startet hier die Kundgebung, dann werden auch nochmal die Forderungen durchgesagt. Und welche das sind, das hat mir Julian Rosemann vom Fridays for Future Orga-Team verraten.
Unsere Forderungen sind insbesondere, dass wir einen Gasausstieg bis 2035 brauchen. Außerdem brauchen wir eine Ausbildungsinitiative für Fachkräfte in Klimajobs. Und insgesamt müssen wir halt grundsätzlich die Initiativen gegen den Klimawandel stärken und vor allem dafür sorgen, dass sie halt auch erhalten bleiben, insbesondere wenn es jetzt einen Rechtsruck gibt, in denen Dinge angezweifelt werden, die eigentlich nicht angezweifelt werden können.
Ja, wie diese Forderungen jetzt konkret umgesetzt werden können, dazu macht Friday for Future keine Angaben. Da sehen sie eben die Politik in der Pflicht, Lösungen zu finden. Sie wollen da eher wachrütteln und auch gerade, weil diese Klimadebatte ihrer Meinung nach zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Laut Polizei sind bisher rund 200 Teilnehmer da. Es tröppelt aber immer noch mehr ein. Ungefähr damit hatten die Veranstalter aber auch gerechnet.
Aber wenn ich mich zurückerinnere, vor einigen Jahren, so vor 5-6 Jahren, waren deutlich mehr Leute auf den Straßen unterwegs, auch hier bei uns im Saarland. Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl gab es ja auch immer wieder Kritik von Initiativen wie Fridays for Future, dass das Klima viel zu wenig Beachtung findet. Jetzt im Wahlkampf gäbe es ja mal die Gelegenheit, dem Klima eine Stimme zu geben, aber es scheint ja nicht von allen so richtig wahrgenommen zu werden, oder sehe ich das falsch?
Ja, also zum Vergleich, also 2019 hat das Thema ja deutschlandweit geboomt. Großdemos hier in Saarbrücken zum Beispiel 5.000 Menschen. 2021, kurz vor der Bundestagswahl, 3.500 Menschen sind da auf die Straßen gegangen. Jetzt in Anführungszeichen nur 200 oder 250. Und Ronja Wachal vom Orga-Team, die erklärt das so.
Ich halte es nicht für fatal, dass wir weniger Menschen sind, sondern ich halte es für fatal, dass in einem TV-Duell, wo Merz gegen Scholz Antritt redet, das Thema Klima nicht zur Sprache kommt. Das ist das, was fatal ist. Aber wir sind da und wir zeigen immer wieder auf, Klimaschutz muss in den Fokus der Politik, der Gesellschaft, weil ohne Klimaschutz haben wir keine Zukunft.
Ja, jetzt ist übrigens auch gerade die Kundgebung gestartet. Die Menschen schauen hier alle auf die Bühne und die vertreten eben auch diese Meinung. Da muss was gemacht werden.
Ja, ist klar, weil die Klimakrise nun mal eine der Krisen ist, die uns auch noch in 10 Jahre, 20 Jahre beschäftigen wird. Ja. Und eine der Krisen ist, die aufs ganze Leben halt Auswirkungen hat.
Also ich bin der Meinung, dass das Thema zu sehr in den Hintergrund gerückt ist, einfach weil es zu viele Krisen drumherum gibt. Und deshalb ist für mich wichtig, hier auch zu zeigen, dass es Leute gibt, die sich weiter dafür einsetzen und auch zeigen, dass das Thema weiterhin eine hohe Relevanz hat.
Ja, weil sich da überhaupt nichts bewegt in der Gesellschaft. Da sind kurzfristig andere Probleme und da wird dieses große Problem, was es schon seit über 50 Jahren bekannt ist, das wird dann einfach hinten angeschoben und das kann ich nicht verstehen.
Ja, also die Menschen, die wirklich jetzt heute hier sind, die sind Feuer und Flamme für den Klimaschutz.
Jetzt also gerade Kundgebung auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken. Wie geht's dann weiter?
Genau, also die soll ungefähr jetzt eine halbe Stunde dauern. Das sieht mir auch alles sehr ruhig und friedlich aus. Danach ist noch ein Demozug geplant, der soll am Saarbrücker Schloss enden. Dort findet schon eine andere Demo statt, der Initiative gegen die AfD und Rassismus. Die AfD hat gerade ihren Neujahrsempfang im Schloss und da will man sich wohl solidarisch zeigen. Da ist davon auszugehen, dass eben viele der Demonstranten mit dorthin ziehen. Und währenddessen sind natürlich auch einige Straßen in der Saarbrücker Innenstadt gesperrt. Deswegen, Achtung, wer durch muss, ist gibt wahrscheinlich Verkehrsbehinderungen.
Heute Klimastreik in ganz Deutschland, auch in Saarbrücken. Da sind mindestens 200 Teilnehmer auf dem Landwehrplatz gerade zur Kundgebung. Es könnten auch noch ein bisschen mehr werden. Geht ja gerade erst los, wie wir gehört haben. Danke, Lena Schmidtke, für die Infos. Bürokratie, das Wort sorgt bei den meisten Menschen vermutlich für Augenrollen. Wir Deutschen sind ja bekannt dafür, für unsere Anträge, Paragraphen und Genehmigungen. Bürokratieabbau ist aber inzwischen auch bei uns ein Dauerthema, soll sich also ändern. Wichtig ist es, weil mittlerweile ist die Zahl der Vorschriften so stark gestiegen, dass viele Betriebe von einem, ja, sagen wir mal, klaren Nachteil im internationalen Wettbewerb sprechen. Peter Sauer berichtet über den Status quo und was sich ändern müsste, um die Wirtschaft zu entlasten.
Deutschland, Bürokratieland. Über die hohen bürokratischen Hürden beschweren sich alle Wirtschaftsbereiche. Besonders belastet sind nach Angaben von Jens Schmidt, dem Hauptgeschäftsführer der Saarländischen Handwerkskammer, die vielen zumeist kleineren Betriebe.
Die Belastungsgrenze ist beim Handwerk angekommen. Wir haben im Durchschnitt 5 bis 7 Beschäftigte. Aber die Regelungen, insbesondere die Dokumentationspflichten, sind oftmals dieselben wie für Großbetriebe. Das bindet die Ressourcen. Die Betriebsinhaber verbringen viel Zeit im Büro, immer mehr. Und es muss sich unbedingt ändern. Wir fordern deshalb auch die Bürokratieentlastung, damit wir wieder mehr Zeit beim Kunden verbringen können.
Das wird immer schwerer, denn in den vergangenen 10 Jahren stieg die Zahl der vom Bundestag beschlossenen Gesetze um gut 7% auf insgesamt knapp 1.800. Die Zahl der Einzelnormen, also der einzelnen rechtlichen Regeln innerhalb eines Gesetzes, wuchs im selben Zeitraum sogar auf gut 52.000. Immerhin, die Politik ist sich der Problematik bewusst und so einig wie sonst bei kaum einem Thema. Die Bürokratie muss abgebaut werden. Das fordern alle Parteien im Bundestagswahlkampf. Experten wie Professor Oliver Falk vom Wirtschaftsforschungsinstitut IFO sind sich einig. Ein Rückfahren bürokratischer Zwänge ist dringend erforderlich.
Ein Ansatz wäre eben zum Beispiel, dass ich die öffentliche Verwaltung dahingehend umbaue und sie nicht mehr auf Misstrauen aufbaue, sondern auf Vertrauen aufbaue und eben nicht mehr alles dokumentieren lasse, sondern beispielsweise nur noch Stichproben mache. Und wenn nicht eben ein Unternehmen gezogen wird, dass es stichprobenartig überprüft wird, dann muss es eben erst dokumentieren. Und so würden wir viel Dokumentationsaufwand sparen.
Und Unternehmen auch finanziell entlasten. Denn die Kosten, um sämtliche rechtliche Vorschriften des Bundes zu befolgen, sind enorm. Allein im vergangenen Jahr waren es insgesamt knapp 18 Milliarden Euro. In Zeiten, in denen Deutschlands Wirtschaftskraft eher sinkt als wächst, wiegen diese Kosten doppelt schwer. Ein Abbau der zahlreichen bürokratischen Stolpersteine könnte die Wirtschaft enorm ankurbeln.
Wir stellen fest, dass wenn Deutschland eine grundlegende Bürokratiereform umsetzen würde und auf das Niveau der Bürokratie von Schweden kommen würde, pro Jahr 146 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung haben könnte.
Ein weiterer Schlüssel zur Verbesserung, die Digitalisierung. Die Zusammenarbeit mit Behörden könnte hierdurch deutlich effizienter gestaltet werden, beispielsweise auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Klar scheint aber, es braucht ein grundsätzliches Umdenken beim Thema Bürokratie. IFO-Forscher Falk findet drastische Worte.
Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Mähdrescher, um einmal radikal da letztendlich drüber zu gehen und wirklich manche Regulierungen wirklich grundlegend einfach nochmal auf Null zu stellen und nochmal neu zu überlegen.
Die Bürokratie in Deutschland macht Unternehmen, auch im Saarland, nicht nur zu schaffen, sie ist teilweise existenzgefährdend, sagen immer mehr Unternehmen hier bei uns. Wir haben ja vorhin von Bürokratieabbau gesprochen und damit einhergehender Digitalisierung. Digitalisierung ist schön und gut und nützlich, aber was machen Leute, die keinen Computer haben oder kein Handy oder kein Internet? Besonders hart trifft es diejenigen, bei denen die Existenz davon abhängt. Denn auch Jobcenter werden immer digitaler und damit auch die Anträge. Das wird zum Problem, hat uns ein Mitarbeiter der Diakonie Saar geschrieben und sagt, dass solche Aufgaben immer häufiger bei den Mitarbeitern der Diakonien hängen. Bleiben, weil die Klienten es schlichtweg nicht können. Darüber spreche ich mit Anne Fennel, Geschäftsführerin der Diakonie. Frau Fennel, ist das ein Problem, das mehrere Ihrer Mitarbeiter kennen?
Ganz sicher ist es die Herausforderung, die auf uns alle künftig zukommen wird. Und es betrifft nicht nur die Mitarbeitenden der Diakonie, sondern insgesamt tatsächlich auch Mitarbeitende aller Wohlfahrtsverbände, die im Bereich der Sozialberatung tätig sind. Hintergrund ist, dass wir natürlich zunehmend eine Digitalisierung des öffentlichen Lebens haben, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
Vor allem für Menschen, die ja zum Beispiel Sozialhilfe beantragen oder Bürgergeld und so weiter, ist das ein Problem, denn die Anträge beim Jobcenter, die müssen auch immer häufiger digital gestellt werden. Wo müssen Ihre Mitarbeiter da unterstützen?
Unsere Mitarbeitenden müssen unterstützen bei der Antragstellung selbst schon, das heißt beim Verständnis der Fragen, die dort gestellt werden. Zum Zweiten dann auch in der Kontaktaufnahme zu den Jobcentern. Zum Dritten natürlich in der Bedienung der App bzw. der digitalen Medien, die da zur Verfügung gestellt werden.
Das heißt, Ihre Klienten, die haben jetzt mal ganz konkret gefragt, manchmal einfach auch kein Internet oder kein Smartphone oder keinen Computer, womit sie halt in irgendeiner Art und Weise was digital hochladen können.
Das ist sogar eher die Regel als die Ausnahme.
Mhm. Und wie unterstützt das Jobcenter da?
Die Arbeitsgemeinschaft der Jobcenter hat sich auf den Weg gemacht und eine sogenannte Jobcenter-App entwickelt, die es ermöglicht, eben auch tatsächlich Anträge digital zu stellen. In den Eingangszonen der Jobcenter sind schon und sollen wohl auch flächendeckend Terminals aufgestellt werden, an denen dann Jobcenter-Kundinnen und Kunden ihren Antrag digital stellen können und zusätzlich aber auch Personal, was dann bei der Beantragung mindestens mal, was die digitalen Anforderungen angeht, unterstützt.
Glauben Sie denn, dass das Ihren Klienten helfen wird?
Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also es gibt sicher nicht schwarz oder weiß. Der Vorteil ist, dass die Klientinnen und Klienten jederzeit einen Überblick haben, wo ihr Antrag gerade liegt und ob noch Unterlagen gebraucht werden. Das ist im Augenblick tatsächlich ein großes Problem, dass das nicht möglich ist, solange die Anträge nicht digital sind. Der Nachteil ist, dass wir natürlich auch viele Menschen haben, die überhaupt keine digitale Affinität haben, also überhaupt keinen Zugang zu digitalen Medien. Und da müssen wir unbedingt dran denken, das sieht ja das Sozialgesetzbuch 1 auch so vor, dass es kein Formerfordernis bei Anträgen auf Sozialleistungen gibt. Das heißt, es muss auch weiterhin möglich sein, analog Anträge zu stellen.
Haben Sie den Eindruck, dass arme Menschen oder auch alte Menschen bei uns bei der Digitalisierung auch ein Stück weit vergessen werden?
Ja, das haben wir ja schon gemerkt oder merken wir in unseren Einrichtungen und Diensten, zum Beispiel auch beim Geldverkehr. Viele Banken haben umgestellt. Es gibt in vielen Filialen nur noch Bankautomaten und damit sind sehr viele Menschen überfordert, insbesondere Ältere tatsächlich, aber eben auch Menschen, die in prekären finanziellen Verhältnissen leben und wenig Zugänge haben in diesem Bereich.
Bei der Digitalisierung, die ja immer weiter zunimmt, was ja auch gut ist, weil es ja viele Prozesse vereinfacht, worauf würden Sie da plädieren in Zukunft?
Auf jeden Fall muss immer darauf geachtet werden, dass es nicht ausschließlich einen digitalen Antragsweg gibt, sondern dass gerade Menschen, die immobil sind, die keinen Zugang haben zu digitalen Medien, eben Anträge auch analog stellen können. Das muss immer gewahrt bleiben.
Im Interview war Anne Fennel, Geschäftsführerin der Diakonie Saar. Bei der Digitalisierung fallen offenbar Menschen, die sich keinen Computer oder Smartphone leisten können, hinten runter. Wir gucken jetzt nach Berlin und zwar in den Bundesrat, also die Länderkammer. Die hatte heute die erste Sitzung im Jahr und gleichzeitig auch die letzte Sitzung vor der Bundestagswahl. Die ist ja nächste Woche Sonntag. Da gab es viele Themen heute, die da beraten wurden, die für uns hier im Saarland wichtig sind. Unter anderem ging es um die Produktion und Subvention von grünem Stahl und darum, wie Deutschland und Europa mit den Strafzöllen von Trump umgehen sollen. Sabine Wachs, meine Kollegin aus der Landespolitikredaktion, ist jetzt bei mir. Sabine, du hast die Sitzung verfolgt. Anke Rehlinger war natürlich da, sie ist ja gerade Bundesratspräsidentin, aber auch der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barker hat gesprochen.
Genau, und das gleich zu zwei Themen in eine Rede gepackt, quasi die Strafzölle und wie die EU und Deutschland darauf reagieren sollten und dann zum Thema grüner Stahl. Also beides waren sogenannte Entschließungsanträge, das heißt, der Bundesrat fordert mit diesen Anträgen, in dem Fall Jürgen Barker, der sie eingebracht hat, die Bundesregierung auf, tätig zu werden, aber rechtlich bindend sind diese Anträge nicht. Zum grünen Stahl und generell zu einer klimafreundlichen Produktion in der deutschen Industrie, da hat Wirtschaftsminister Barke die Bundesregierung aufgefordert, die Industrien auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen.
Wir wollen eine klimaneutrale Industrie, die im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Es geht um Aluminium, es geht um Chemie, es geht um Zement, es geht um Stahl, es geht um 500 Milliarden Umsatz, es geht um 1 Million Beschäftigte vor einer doppelten Herausforderung. Sie müssen einerseits die Emissionen senken, andererseits aber auch gegen Billigimporte mit geringen Umweltstandards bestehen. Der Staat kann nicht von den Unternehmen CO2-Reduktion verlangen, aber selbst bei der Vergabe hauptsächlich auf den Preis achten.
Und was das angeht, da fordert Barke mit dem saarländischen Antrag im Bundesrat auch, dass die Bundesregierung zur Not eigene Zölle erheben sollte, als Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, Zölle auf europäischen Stahl zu erheben.
Und auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat gesprochen. Ihr Thema war der Krieg in der Ukraine. Der jährt sich jetzt ja bald zum dritten Mal.
Genau, und da ging sie vor allem auf die Trump-Initiative ein, dass es ja einen möglichen Deal zwischen der USA und Russland geben könnte. Und Rehlinger sagte dazu, die Ukraine und Europa müssten mit am Tisch sitzen, sonst sei Frieden nicht möglich. Außerdem wurde ein Antrag des Saarlandes angenommen zu Extremwetterereignissen. Da soll sich der Bund mehr an den Kosten beteiligen, auch wenn jetzt Hochwasser zum Beispiel oder auch Brände, können ja auch mal Waldbrände sein, regional sind und nicht eine nationale Notlage besteht. Dafür müssen aber erstmal rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Aber der Hintergrund dieses saarländischen Antrages war natürlich das Pfingsthochwasser, wir erinnern uns. Mhm. Und Anke Rehlinger als Bundesratspräsidentin hat ja ein hohes Amt in der Bundesrepublik, aber da ist auch viel Symbolik dabei. Das war eben auch so ein Entschließungsantrag des Bundesrates. Die Regierung wird aufgefordert, etwas zu tun. Aber gerade jetzt, kurz vor den Wahlen, ist es eben wenig wahrscheinlich, dass das schnell von Seiten der Regierung gehandelt wird, da eben man die Wahl jetzt erstmal abwarten muss. Koalitionsverhandlungen wird es geben und je nach Ergebnis können die sich erziehen.
Trotzdem, der Bundesrat ist ja auch für die Gesetzgebung zuständig. Wenn ein Gesetz im Bundestag beschlossen wird, dann muss der Bundesrat zustimmen, sonst kann es nicht angewandt werden. Heute auch also nochmal schnell die letzten Gesetze vor der Wahl verabschieden?
Genau, da sind heute einige Gesetze verabschiedet worden vom Bundesrat. Ich greife mal zwei raus. Es gab das Gesetz gegen Gewalt gegen Frauen. Das heißt, Frauen sollen besser geschützt und unterstützt werden, wenn sie häusliche Gewalt erfahren. Dieses Gesetz war schon im Bundestag verabschiedet worden, jetzt auch im Bundesrat. Und dann auch ein Gesetz zum Mutterschutz nach Fehlgeburten. Das hat das Saarland unterstützt und hatte im Sommer auch einen Antrag schon in den Bundesrat eingebracht. Das wurde jetzt in Gesetz gegossen, vom Bundestag schon beschlossen und jetzt dann auch im Bundesrat.
Vielen Dank, Sabine Wachs. Sie hat für uns heute die letzte Sitzung vor der Bundestagswahl des Bundesrates beobachtet.